Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, heute mit Manuel Hinz. Herzlich willkommen, Manuel.
Moin, Erik.
Wir hatten dich ja schon mal zu Gast. Du bist einer der ausgewiesenen Experten, wenn es darum geht, Software und CRM zusammenzubringen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge du warst. Vielleicht schon mehrere. Das werden wir später recherchieren. Vollkommen egal. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich über die Rainmaker und Gatekeeper im Softwarevertrieb. Wir meinen Unternehmen wie Gartner, Forrester, aber auch so Plattformen wie Capterra, G2 und viele anderen, die so ein bisschen ein Marketingphänomen sind, weil sie auf beiden Seiten des Marktes einen riesen Einfluss haben. Sie schaffen Kategorien, sie lenken Nachfrage. Und wir haben uns vorgenommen, so über, das ist ein Thema, was mich schon ganz lange interessiert, wo man, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann, auch für Bereiche, die nichts mit B2B-Vertrieb zu tun haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal so die Makroebene betrachten und danach nochmal die Mikroebene. Was bedeutet das eigentlich für Software-Vendoren, wie auch ihr ja einerseits? Das sind so die zwei Kapitel, die wir heute besprechen wollen. Aber bevor wir loslegen, lieber Manuel, stell dich bitte nochmal kurz selbst vor.
Sehr gerne. Ich bin Manuel, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Crossing Age aus Berlin. Wir haben 2015 die Firma dort gegründet als Customer Data Plattform, die wir bauen. Also wird von der Deutschen Bahn zum Beispiel genutzt, um die Entscheidung bei uns zu treffen, welcher Kunde soll eigentlich welche Kampagne über welchen Marketingkanal bekommen. Dafür sind wir die zentrale Plattform und haben seit letztem Jahr auch ein Büro in Hamburg, da wir mit der Firma G-Predictive gemerged sind und jetzt gemeinsam als Customer Data und Prediction Plattform unter dieser gemeinsamen Marke Crossing Age weitermachen. Bin seit 11 Jahren in der Berliner Startup-Szene, habe mich in der Zeit viel mit Marketing-Themen beschäftigt und jetzt seit 6 Jahren halt mit dem Bereich Marketing-Technologie mit der eigenen Firma.
Ja, und kennst dich wirklich super gut aus, nicht nur natürlich in deinem engeren Zirkel der Marketing, insbesondere der CRM-nahen Technologien, sondern überhaupt im Software-Vertrieb und Software-Weiterentwickeln von Marketing- und Vertriebsstrukturen. Erzähl mir doch mal jetzt so, als ob ich es noch nie gehört hätte, aber was ist denn eigentlich die Rolle und vor allen Dingen die Bedeutung dieser Plattform wie Gartner und Forrester? Fangen wir vielleicht mit denen mal an. Was macht denn so ein Gartner aus?
Genau, also ich vermute mal, dass jeder, der sich im Marketingbereich irgendwie beschäftigt, über diese beiden Namen schon mal gestolpert ist. Denn eine der Hauptaufgaben, die als Unternehmen haben, ist es ja, so Reports rauszubringen. Und jeder, der schon mal irgendwie eine Software auswählen musste für den Marketingbereich oder auch für andere Bereiche, wird wahrscheinlich mal über einen dieser Reports gestolpert sein. Das sind halt so Magic Quadrants, heißen die denn zum Beispiel. Die gibt es für verschiedene Softwarekategorien, also für CRM-Systeme oder auch Multi-Channel Marketing Hubs. Und das sind so eine Auflistung von Anbietern, die es dann in der jeweiligen Kategorie gibt. Und diese Reports gibt es dann halt von Gartner und von Forrester. Das heißt, die sind im Wesentlichen ja Research-Unternehmen, Beratungsunternehmen, die solche Marktanalysen erstellen und Unternehmen zur Verfügung stellen. Das ist nicht kostenlos, sondern die haben sogar ein so gutes Geschäftsmodell, dass die auf zwei Seiten Geld verdienen. Die arbeiten nämlich einmal mit den Softwareanbietern, also so Firmen wie uns zum Beispiel, auf der einen Seite und arbeiten auf der anderen Seite mit tatsächlich nachher auch den Käufern von dieser Software, also in der Regel großen Unternehmen. Die Dienstleistung von denen ist auf beiden Seiten nicht ganz billig. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Einzelperson ein E-Mail-Tool einkaufen möchte, dann werde ich in der Regel nicht mit denen arbeiten. Aber alle großen Konzerne zum Beispiel haben in der Regel Gartner-Lizenzen, um ihre Software-Einkaufsprojekte besser zu gestalten. Und das ist deren Geschäftsmodell. Das heißt, die verdienen sowohl von den Anbietern als auch von den Käufern. Und sind, deswegen sagst du auch, glaube ich, Market Maker eben, weil die tatsächlich genau sozusagen ihre Sicht auf den Markt sehr stark teilen, mit einer vermeintlich sehr neutralen Sicht darauf und da schon eine sehr entscheidende Rolle haben, weil gerade große Unternehmen sich doch häufig danach richten, was denn Gartner oder Forrester denn so in der Kategorie an entsprechenden Anbietern empfehlen.
Das ist ja super spannend, insbesondere dieser kurze Halbsatz, vermeintlich neutral. Die nochmal kurz zur Wertschöpfung, bevor wir über die Monetarisierungsmodelle irgendwie sprechen. Die Wertschöpfung ist ja auf der einen Seite schon Orientierung und Sicherheit zu geben. Ne? Also auf der einen Seite sortieren die Software-Kategorien anbieterübergreifend ein, erklären dem geneigten Nachfrager, KundInnen, wofür diese Kategorie da ist und machen ein Ranking qualifiziert der einzelnen Anbieter. Die Nachfragerseite, die klar, die sucht Sicherheit, so wie ich das verstehe, und versucht damit eine Investitionsentscheidung vorzubereiten. Ist das halbwegs richtig?
Ja, exakt, genau. Also die sucht Orientierung. Also gerade im großen Konzern ist man ja eher auch auf einer Fehlervermeidungsstrategie häufig unterwegs. Mhm. Das heißt, dem Mitarbeiter geht es darum, eine Entscheidung zu treffen, die, wo er die größtmöglichste Sicherheit hat, dass die auch nicht als Fehler angesehen wird, dass das die passende Entscheidung, Auswahlentscheidung auch für das Unternehmen ist. Und da gibt es so einen Gartner-Report zum Beispiel, wo man da sagen kann, ja, ich habe ja hier mein Research gemacht, ich habe mich genau informiert, und das sozusagen renommierte Forschungshaus oder Researchhaus Gartner sagt hier, in dem Bereich, wo wir einkaufen, sind das die drei Top-Anbieter. Wenn ich die auf die Liste packe, dann kann ich ja schon mal keinen großen Fehler machen. Also deswegen sehen wir das ja häufig bei großen Unternehmen, genau, dass die sich sehr stark auf solche Reports stützen und dann auch diese Sicherheit sich darüber ins Haus holen. Genau, das ist der Treiber auf der Seite. Auf der Anbieterseite ist es ja natürlich der Treiber, genau, Zugang zu diesen Kunden zu bekommen. Damit werben Gartner und Forrester auch. Mhm. Die sagen, genau, wenn du bei uns hier Kunde wirst als Anbieter, dann bekommst du da Zugang zu, nicht direkt. Also es ist jetzt keine Lead-Börse oder so, sondern der Weg ist ein indirekterer. Die Analysten, das ist eine spezielle Rolle bei diesen Gartner und Forrester, die arbeiten in der Regel mit den Käufern, also mit den großen Firmen zusammen, und beraten die auch, besprechen mit denen, was für Software es da gibt und welche Kategorien und was man sich vielleicht Neues auch mal anschauen soll. Die machen das ja nicht nur anwenderspezifisch, sondern auch eine Ebene höher auf Ebene der Kategorien. Mhm. Also überhaupt erstmal die Frage, was gibt es auch vielleicht für neue Arten von Software gerade, wenn so ein Thema wie Mobile Marketing aufkommt, das überhaupt erstmal zu definieren, zu überlegen, was für Fähigkeiten brauchen Mobile Marketing-Anbieter und so. Also auch auf dieser eine Ebene höher, so Kategorien, sind die sehr prägend unterwegs. Wir sprechen einmal dazu mit den Firmen und dann auf der Ebene darunter, welche Anbieter gibt es in diesem Bereich eigentlich. Und der Weg sozusagen ist dann indirekter, indem die Analysten einen kennenlernen und dann vielleicht irgendwann in einem Kundengespräch mal auch den Namen von dem Anbieter fallen lassen.
Würdest du der These zustimmen, dass Forrester und Gartner in der Lage sind, eine Kategorie hoch oder runter zu schreiben?
Ja, absolut. Also in der Regel ist das auch so, dass viele der Kategorien, die wir ganz klassisch kennen, so, ne? Also irgendwie, sei es irgendwie sowas wie, genau, Mobile Marketing oder so Marketing-Clouds, die heißt immer denen bei Gartner zum Beispiel Multi-Channel-Marketing-Hubs oder solche Sachen. Das sind Begriffe, die wirklich von denen auch geprägt werden. Also da sitzen entweder einzelne Analysten oder ganze Teams, die dann so eine Kategorie auch erarbeiten über eine Zeit lang hinweg und auch eine Definition festlegen, was muss man erfüllen, was muss man an Fähigkeiten mitbringen, um zu dieser Kategorie gehören zu dürfen. Welche Anbieter erfüllen das schon und solche Themen. Also es gibt auch mal ganz witzige Momente, also so Hypes, ich habe auch schon gesehen, dass die einen neuen Kategoriebegriff eingeführt haben und dann aber der auch bei denen nach einem Dreivierteljahr wieder verschwunden ist, weil sie gemerkt haben, das passt irgendwie doch nicht so. Also, aber die sind schon sehr stark dominierend in diesem Bereich unterwegs, auch zu überlegen, wie nennt man gewisse Kategorien. Zum Beispiel, es gab eine Ausnahme, das ist genau der Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, Customer Data Platforms. Da hat das tatsächlich ein einzelner Amerikaner, David Raab heißt er, so ein Analyst, auch schon viele Jahre im Marketing-Technologiebereich unterwegs, aber gehört jetzt zu keinem dieser großen Häuser. Der hat es wirklich mal geschafft, so eine Kategorie so stark selber zu definieren, dass ein Gartner und ein Forrester da nicht dran vorbeigekommen sind. War eine absolute Ausnahme. Der hat das sehr schlau gemacht, war sehr früh an dem Thema dran, hat dann auch ein CDP-Institut gegründet, um das alles sozusagen zu untermauern, und hat es tatsächlich geschafft, denen eine Kategorie aufzudrücken, könnte man sagen. Und die haben es dann auch übernommen und haben dann auch den Research dazu gemacht und auch viele Berichte dazu veröffentlicht. Aber in dem Fall kamen die Kategorien halt nicht von denen, das ist aber eher die Ausnahme. Also die sind auch sehr kategorieprägend ansonsten unterwegs. Und deswegen, großer Einfluss darüber, wie der Markt überhaupt aussieht und wahrgenommen wird.
Wenn man auf der Nachfragerseite ist, dann begegnen einen natürlich auch die Waves und Quadranten, also die Forrester und Gartner Publikationen sehr oft auch, weil die Vendoren, also die Verkäufer, damit werben. Ne? Wir sagen, ja, jetzt Unternehmen XY ist jetzt irgendwie Visionary oder irgendwie Leader, Schnick, Schnack, Schnuck, und promotet damit den Report, promotet damit auch indirekt seine Wettbewerber, macht damit Lead-Gen und sagt, hier, kriegt diesen Report vermeintlich gratis gegen deine E-Mail-Adresse, und so gibt's auch so eine Art selbstverstärkenden Effekt, wenn ich das richtig verstehe. Wie sieht das aus der Vendoren-Seite? Also Vendoren, ich nehme mich an, zahlen Lizenzen dafür, dass sie diesen Reports dann verbreiten dürfen. Erklär uns mal kurz, wie da die Monetarisierungsseite
ist. Genau, das ist eigentlich ganz spannend. Also die Lizenz, die du erstmal kaufst bei diesen Häusern, ist, dass du überhaupt Zugang hast. Das heißt, du hast auch als Anbieter dann Zugang zu deren großer, breiter Wissensbasis. Das heißt, diese ganzen Reports für deine Kategorie, die kannst du dann auch einsehen. Das hilft dir ja selber teilweise auch, wenn du mal über deine Positionierung nachdenkst oder auch Veränderungen in der Positionierung, auch deren Sicht zu verstehen auf dem Markt. Mhm. Also das heißt, du hast durch deine Basislizenz erstmal Zugang zu deren Wissensbasis. Und du hast den Zugang zu den Analysten. Das heißt, du hast, das sind ja die, die auf der Nachfragerseite eigentlich arbeiten, aber du hast so eine Art Account Manager und der hilft dir dabei, Gespräche zu vereinbaren mit diesen Analysten. Die kannst du auch anfragen, wenn du gar keine Gartner-Lizenz hast, dann kriegst du da auch ab und zu mal ein Gespräch, aber das ist sozusagen dann sehr schwierig. Eigentlich brauchst du zum Beispiel eine Gartner-Lizenz, um wirklich regelmäßig so Gespräche mit Analysten zu führen. Und der Account Manager leitet dich dann auch, der sagt auch so, hey, für dein Thema sollten wir in den nächsten 6 Monaten mal mit folgenden Analysten hier aus dem Haus ein Gespräch führen. Und das sind dann so Gespräche, da lernt man sich erstmal kennen, da stellt man mal die die Lösung vor, das ist dann so ein Vendor-Briefing, da kann man ein paar Slides zeigen.
Dafür zahle ich aber schon, ja?
Dafür zahlt man schon, genau. Die Software auch mal zeigen und es geht dann darum, sich so ein Winning-Team zusammenzustellen. Also tatsächlich sich so eine Gruppe von Analysten zu suchen, mit denen man besonders gut kann auch tatsächlich. Und die vielleicht einen auch irgendwie spannend finden, das merkst du ja in den ersten Gesprächen auch. Und das ist tatsächlich sehr strategisch. Man muss auch wirklich Zeit als Anbieter rein investieren, um dann eine Beziehung aufzubauen. Ich, als wir das damals gemacht haben, ging das so weit, dass ich auch bewusst zum Beispiel zum Gartner-Event in die USA geflogen bin, nur um endlich mal persönlich diesen einen Analysten kennenzulernen und da auch mal ein Gespräch zu führen, mit dem ich über die Zeit vorher schon eine gute Beziehung irgendwie aufgebaut hatte und auch festgestellt hatte, der findet unser Thema ganz spannend. So, also es ist wirklich Relationship Building, was du da betreiben musst.
Was wäre passiert, wenn du das nicht getan hättest?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben das Positivergebnis gesehen. Wir sind 2018 dann im Gartner Cool Vendor Report von Multichannel Marketing aufgeführt worden. Das ist so, genau, sind vier Firmen pro Jahr, die da nennen. Und davon waren wir einer in 2018. Und das war, glaube ich, sehr stark auch aufgrund von sozusagen des Anstoßes dieses Analysten, den ich dann auch getroffen habe, der uns irgendwie gut fand und der auch diese Kategorie dann betreut hat am Ende mit. Genau, das ist tatsächlich auch der höchste Report zum Beispiel, in den wir hätten kommen können. Denn es gibt ja die klassischen Reports, die jeder kennt, diese Magic Quadrants, die haben gewisse Umsatzgrenzen. Und je prominenter diese Kategorie ist, desto höher sind diese Umsatzgrenzen auch. Das heißt, als damals noch junges Unternehmen, da waren wir ja gerade 3 Jahre alt, hätten wir gar keine Chance gehabt, in so ein Magic Quadrant zum Beispiel reinzukommen. Also deswegen war das für uns so das höchste der Gefühle, was wir bei Gartner zu dem Zeitpunkt erreichen konnten. Und genau, haben das auch gemacht. Aber
okay, wir sind ja eigentlich gerade in der Kategorie der Monetarisierung, aber ich habe gleich später die Anschlussfrage, ob das nicht im Grunde jüngere, kleinere, innovative Unternehmen per se diskriminieren muss, wenn es eine Umsatzgrößenordnung ist. Weil das spielt ja den großen Martech-Anbietern total in die Hände, wenn du schon etabliert bist. Und na gut, aber
ist bei Gartner der Fall. Bei Forrester ist das, glaube ich, ein bisschen liberaler. Ist das nicht ganz so strikt. Bei Gartner ist das genau strikt. Also deswegen, wenn man sich so ein Magic Quadrant von Multichannel Marketing Hubs zum Beispiel anschaut. Das ist so die Landscape aller Marketing-Cloud-Anbieter. Genau, wird man dann nur die ganz großen Namen drin finden, weil es genau diese Umsatzgrenzen da auch entsprechend gibt.
Ist natürlich, also das machen wir dann gleich in dem nächsten Kapitel, wenn wir gucken, wer nutzt denn eigentlich diese Services von Gartner und Forrester. Nochmal Monetarisierung. Du sagtest, okay, das Entry-Level ist erstmal, du kaufst eine Lizenz, um überhaupt mit denen sprechen zu dürfen, damit sie dich auf dem Radar haben. So ist meine Übersetzung. Was ist das nächste Level?
Genau, wenn du dann in so einen Report reinkommst, dann zahlst du nochmal extra dafür, dass du den Report auch nutzen darfst tatsächlich. Also genau für den Mechanismus, den du eben beschrieben hast, nämlich damit werben zu dürfen und auch genau Leads damit einsammeln zu können. Also diese ganze Infrastruktur für das Lead-Einsammeln stellen dir die Anbieter dann entsprechend auch zur Verfügung und dafür zahlst du dann auch nochmal extra. Das heißt, du zahlst erst dafür, dass du Zugang hast, dann arbeitest du daran, dass du in diesen Reports aufgenommen wirst und dann zahlst du wiederum dafür, dass du diese auch verwenden darfst.
Wie beim guten Testsiegel.
Genau.
es gibt ja super viel Parallelen zum Testsiegel. Gut, das Testsiegel ist jetzt mehr ein B2C-Thema, aber es hat ja auch eine hohe SEO-Relevanz, ne? Ganz nebenbei.
Genau, wobei ich glaube, diese Testsiegel ist zumindest mein Verständnis vom Markt, dass das ja noch, dass man sich da sehr viel auch einfach erkaufen kann.
Ja.
Das ist bei Gartner und Forrester tatsächlich, ist mein Eindruck, nicht der Fall. Also du, wenn du da irgendwie die schlechteste Lösung der Welt hättest und dann würde es trotzdem nicht zum Erfolg führen. Und es ist tatsächlich echt viel Arbeit, dann intern, selbst wenn man Kunde ist, überhaupt erstmal bei den richtigen Leuten auf dem Schirm zu kommen, die entsprechende Beziehung aufzubauen und damit auch in diese Reports zu kommen. Aber genau, es ist sozusagen zumindest von der Mechanik her erstmal an einigen Stellen sehr ähnlich.
Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich wollte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das Business ein total shady Business ist. Ich glaube, was schon überraschend ist, und das sind, glaube ich, viele der Nachfrager nicht so 100% deutlich bewusst, dass es durchaus Hürden gibt, die jetzt nicht nur eine inhaltliche Motivation haben, sondern dass es da durchaus auch ein Geschäftsmodell gibt.
Genau, absolut.
Okay, also das heißt dann für die Reports, und ich nehme an, dass es danach so eine Art Dauerbeziehung gibt, um dann auch in den nächsten, also diese Reports erscheinen ja halbjährlich.
Genau, es gibt ja verschiedene Reports auch. Genau, wie gesagt, es gibt so für Firmen unserer Umsatzgröße damals gab es diesen Cool Vendor Report, es gibt diese großen, prominenten Magic Quadrants. Es gibt allgemeinere Reports, den wird auch jeder kennen, diesen Hype Cycle for Digital Marketing zum Beispiel. Der ist ja gar nicht so anbieterspezifisch, sondern geht ja eher auf Trendthemen ein. Also was sind eigentlich so die großen 10, 15 Themen, die jetzt neu kommen, die noch nicht irgendwie voll Mainstream sind, aber die uns in den nächsten irgendwie 0 bis 10 Jahren begleiten werden. Und da sind aber dann im Report jeweils auch schon mal wieder Beispielanbieter genannt. Das heißt, wenn da drin steht, das Thema Customer Data Platforms ist jetzt irgendwie eines der Trendthemen, dann wäre es natürlich gut, wenn du so bei den 3, 4, 5 Beispielthemen Firmen genannt wirst, die in diesem Report auftauchen. Es gibt auch so Market Reports, das sind einfache Übersichten, was gibt's, welche Kategorien gibt es überhaupt, welche Anbieter sind da drin. Also es gibt unterschiedliche Arten von Reports und du solltest möglichst in mehreren davon auftauchen, aber du kannst halt in gewissen nur auftauchen unter gewissen Voraussetzungen.
Ich habe verstanden, dass es so eine Art Key-Accounting-Struktur gibt und dass es Analysten gibt, das erinnert mich so ein bisschen an die Börse. Es gibt eine Roadshow, es gibt Analysten, da gibt es eine Coverage, ich weiß nicht, wie da die Monetarisierung da ist nochmal anders. Wie generieren die denn ihr Wissen? Weil auf der einen Seite ist ja Tool, Funktionalität, Feature, Roadmap etc. Ein super spannendes Thema, aber nicht jedes Tool passt ja zu jeder Situation und zu jeder Unternehmensgröße und Unternehmensherausforderung. Wie generieren die denn deiner Kenntnis nach ihr Praxiswissen?
Genau, das Schöne ist ja tatsächlich, dass sie so zentral in der Mitte sitzen zwischen den Anbietern und den Nachfragern und damit mit allen sprechen. Also diese Analysten führen ja Gespräche mit Unternehmen, verstehen deren Herausforderungen, schauen, sammeln natürlich auch Feedback ehrlicherweise ein zu gewissen Anbietern und fragen, wenn sie wissen, hier ist jetzt gerade Tool XY eingeführt worden, dann rufen die da auch mal an und fragen mal nach, wie zufrieden seid ihr denn damit? Das heißt, sie kriegen eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür über die Anbieter, die im Markt auch unterwegs sind. Und gerade was so neue Themen angeht, in welche Richtung entwickeln sich gewisse Tools zum Beispiel, welche Features muss jetzt jeder neuerdings haben, das bekommen sie durch diese Gespräche mit den Anbietern, also diese Vendor-Briefings, wo sie ja sehr, sehr regelmäßig quasi Produktdemos, Sales-Pitches bekommen von Anbietern. Und dadurch haben sie auf beiden Seiten eigentlich einen sehr guten Überblick über den Markt tatsächlich.
Okay, super spannend zu hören. Wie die Nutzenverwendung auf der Nachfragerseite. Hast du ein Gefühl, welche Unternehmen überproportional stark die Orientierungshilfe von Gardner Forrester in Anspruch nehmen und welche es vielleicht weniger brauchen, oder?
Genau, das ist auf beiden Seiten schon ein Spiel der großen Firmen. Also sowohl bei den Anbietern als auch bei den Nachfragern. Also ich kenne auf Nachfragerseite so gut wie keine kleines bis mittelgroßes Unternehmen, was wirklich Gartner-Lizenzen hat und die nutzt als Informationsquelle, um Softwareentscheidungen zu treffen. Das sind die großen Konzerne aller Automobilhersteller oder Fast-Moving Consumer Goods Companies, also so die wirklich großen Marken, die großen Hersteller. Das sind so die Gartner-Lizenzen dann am Ende auch nutzen auf der Nachfragerseite. Und auf der Anbieterseite waren wir gefühlt schon immer wirklich so der kleinste Nemo im großen Haifischbecken, der da rumschwamm. Das sind wir absolutes Einsteigerlevel. Die großen, und wir haben auch so eine Einzellizenz, die Lizenzen gehen tatsächlich auch noch köpfender. Also wie viele Leute aus der Firma können dann auch mit Gartner sprechen und auch das Wissen, die Wissensdatenbank in Anspruch nehmen. Und wir natürlich als kleines Unternehmen mit einer Lizenz unterwegs, aber die großen Firmen, die großen Konzerne haben dann da ganze Pakete von Lizenzen, mit denen sie da arbeiten. Das heißt, auf beiden Seiten sind, glaube ich, die interessanten Kunden für Gartner Forrester jeweils die großen Unternehmen.
Gut, das ist jetzt die Lizenzebene, aber es gibt ja auch genügend Leute, die einfach nur durch die Lead-Generierung der Free Reports sich orientieren. Ich habe das Gefühl, dass rein auf der Logo-Ebene, dass das deutlich die Mehrheit ist, ne?
Genau, also da, das ist halt ein bisschen eine problematische Situation dann am Ende, weil die großen Unternehmen, sagte ich ja vorhin schon, sind häufig dann in diesen Reports vertreten, nutzen die auch, um damit Leads zu generieren. Und wenn man sich dann diesen Report herunterlädt und sieht man da drin, genau, vielleicht sozusagen Adobe für das ganze Thema Marketing Cloud oder Salesforce, und sieht halt die nächsten 8 größeren auch noch. Mhm. Wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dass man sagt, Sicherheit ist mir am wichtigsten, ich will einen großen Anbieter, dann ist das sicherlich sozusagen die vollständige Auswahl. Wenn man jetzt aber sagt, ich will vielleicht auch die nächste Generation mal kennenlernen von diesen Tools, bisschen progressiver sein, dann wirst du diese Anbieter in der Regel in diesen Reports, in diesen großen nicht finden. Das heißt, es ist eine eingeschränkte Sicht auf den Markt aus meiner Sicht, halt sehr stark selektiert auf die großen Anbieter am Ende.
Und von der Nachfrageseite, wie sieht's da aus? Also Kunden, die Tools einkaufen und wirklich einsetzen?
Genau, das sind halt auch die großen. Ne? Also ja. Deswegen sagte ich ja, da trifft das große Nachfrageunternehmen, das große Anbieterunternehmen in der Regel. Das ist so.
Hast du die Situation oft, dass die Nachfrage sich auch wirklich schon in der Pre-Sales-Phase auf so einem Vergleichsniveau auch schon bei euch, sagen wir mal, vorstellig werden, bevor sie jetzt wirklich so ein RFP irgendwie machen?
Das ist tatsächlich so, wenn jemand, also gerade aus dem Konzern, wenn die anfangen, solche Entscheidungen oder solche Software-Entscheidungsprozesse zu starten, dann haben die in so einer Inspirationsphase am Anfang sehr früh schon mal so einen Report in der Hand. Das heißt, das ist in gewisser Weise vorgeprägt auch an der Stelle. Und dann musst du schon irgendwie, also wenn du jetzt nicht Teil des Reports bist, auf anderen Wegen schon mal Kontakt gehabt haben, um überhaupt die Chance zu haben, auf so eine Shortlist zu kommen. Das heißt, wenn dann Auswahlprozess ist für eine Marketing Cloud, kannst du eigentlich sicher sein, dass zumindest auf der Longlist automatisch die ganzen Anbieter landen, die Teil von so einer Wave oder so einer Magic Quadrant sind. Und als kleinerer Anbieter musst du halt vorher schon deine Lobbyarbeit gemacht haben. Die müssen dich eigentlich schon kennen, weil ansonsten landest du nicht auf der Longlist, nicht am Ende auf der Shortlist und wirst nicht eingeladen, überhaupt an dem Prozess teilzunehmen. Und das ist ein Automatismus am Ende schon, wenn du in diesen Reports drin bist, ja.
Krass. Ich glaube, zum Thema Gatekeeper haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Jetzt nochmal zu dem Thema Rainmaker. Ist es richtig, dass so eine Lead-Generierungsplattform für euch auch ein Riesenproblem löst? Also ihr Softwareverkäufer, weil ihr, klar, ihr habt tolle Tools, ihr habt auch tollen Content, aber wenn keiner eure Tools irgendwie, oder das, wenn keiner das Problem, was ihr löst, so richtig einschätzen kann, dann gibt es auch weniger Nachfrage für eure Tools, erstmal ganz einfach gesagt. Helfen die euch auch bei der Problematisierung von Problemen und den dazugehörigen Lösungen, um eure Software wirklich auch besser zu platzieren?
Also was sie gemacht haben in den letzten Jahren, ist ihre Services deutlich erweitert. Also wenn ich da jetzt als kleineres Unternehmen auch Kunde werde, machen die tatsächlich auch mit dir, also wenn du möchtest, solche Sachen, du kannst deinen Sales Pitch dahin schicken und du kannst ein Review mit Analysten dazu machen zum Beispiel. Also geh dann mit dir deinen Sales Pitch durch, mit ihrem Blick da drauf, wie das auch die Nachfragerseite sieht und geben dir Feedback, wie du den vielleicht auch anpassen solltest. Das heißt, das umfasst diese Lizenz am Ende auch. Kannst mit denen auch mal über deine Preisstruktur sprechen, wie marktkonform die ist oder ob du da vollkommen aus dem Rahmen fällst und so. Also das heißt, das ist so zum dafür eigentlich schon ein ganz guter Kanal, muss man sagen. Auf der anderen Seite, der messbare Impact als kleines Unternehmen, was da wirklich am Kunden am Ende bei rauskommt, das ist tatsächlich sehr schwierig und sehr überschaubar, würde ich sagen.
Das geht, wenn das euch so geht, dann geht das bestimmt den großen anderen nicht anders. Es gibt ja nicht nur die durch Analysten und Reports gestützten Plattformen, also à la Forrester und Gartner, sondern es gibt ja in meiner Wahrnehmung so eine Inhaltskategorie tiefer, die Classifieds der Softwarewelt, wenn man so sagen darf. Also damit meine ich die Capterras und G2s dieser Welt. Ich glaube, Capterra gehört auch zu Gartner seit ein paar Jahren. Da sind Softwarekategorien einfach aufgelistet und mehr oder weniger User-Generated Content auf der, so zumindest so übersetze ich das, pro Kategorie. Und das sind dann einfache Lead-Gen-Plattformen, oder wie sieht es da aus?
Genau, das sind Lead-Gen-Plattformen. Capterra, also mal eigenständige Unternehmen gestartet worden, dann Capterra von Gartner irgendwann aufgekauft worden. G2 Crowd ist sogar von einem Deutschen mitgegründet worden, der in Amerika lebt. Das sind eigentlich die beiden großen Spieler im amerikanischen Raum gewesen, die auch in Europa, weil es keine wirkliche Konkurrenz gab, die dominantesten waren. Gibt es mit OMR-Reviews jetzt ja mittlerweile.
Das gibt es ja genau, den europäischen,
genau,
der schlafende Riese,
aufstrebenden Marktführer
aus der Dachregion, genau.
Ja, exakt, genau. Und das ist ja eigentlich der ähnliche Ansatz, auch da eine Vergleichsplattform zu haben. Die ist demokratischer als das System, eine Ebene drüber, über das wir eben gesprochen haben, weil die Breite der Anbieter, die da gelistet ist, einfach erstmal größer ist. Also das sind, du siehst je Kategorie, deutlich mehr Anbieter, die da aktiv sind. Genau, es geht vor allem über User-Bewertungen. Die helfen dir, User-Bewertungen zu generieren. Also wenn du mit denen arbeitest, Capterra oder G2Crowd, und auch eine gewisse Bereitschaft hast, da Geld auszugeben. Die verdienen nämlich ihr Geld nachher auch über CPC-Modelle zum Beispiel. Mhm. Das heißt, du kannst da sicherstellen, dass du in deiner Kategorie zum Beispiel prominenter gelistet bist, indem du bereit bist, da auch für jeden Klick Geld auszugeben. Und die Voraussetzung dafür, dass es als Anbieter natürlich Sinn macht, ist, dass du auch ein ordentlich gepflegtes Profil hast mit entsprechenden Reviews über deine Software. Und da unterstützen die dich auch durch, da wird ja mit Incentives auch gearbeitet, macht OMR Review ja auch. Mhm. Der klassische Amazon-Gutschein, um deine User dazu zu bewegen, da auch diese Reviews zu schreiben. Und wenn dein Profil dann einen gewissen Umfang hat und eine gewisse Anzahl von Reviews, dann macht es halt auch Sinn, mit der Bewerbung anzufangen. Das ist so die Logik dahinter.
Ich verstehe das aus einer Anbietersicht, dass das zu einer Demokratisierung beiträgt, weil die Eintrittsbarrieren deutlich geringer sind, bis gar nicht vorhanden. Mich macht das aber aus so einer qualitativen Perspektive, macht mich das echt fertig, weil so ein bisschen aus meiner Sicht das Üble, was schon in der Produktbewertung oder bei der Filmbewertung stattfindet, dass das eine Bewertung muss ja von einem Kontext oder im Rahmen einer Segmentierung irgendwie auch stattfinden. Also ich finde, bei den Capterras und den G2s dieser Welt und auch ein bisschen bei OMR Review muss man sagen, das ist ein richtig gutes Produkt, was ja noch relativ jung ist, aber trotzdem sieht man auf diesen Classifieds Software Orientierungshilfen, wie groß die Unterschiede in der Anwenderschaft sind. Ne? Da ist dann, keine Ahnung, im ESP, also im E-Mail-Service-Provider-Bereich, dann das eine Personenunternehmen neben einem Großkonzern, und klar haben die andere Ansprüche, und trotzdem gibt der eine irgendwie 3 Sterne und der andere 5. Boah, da würde ich ja sagen, das ist mir jetzt nur eine sehr oberflächliche Hilfe.
Ich teile deinen Eindruck. Also mir fällt es auch schwer, Software-Einkaufsentscheidungen auf Basis von diesen Plattformen zu treffen. Mhm. Ich sehe das genau wie du. Der Kontext ist je nach Bewertung, je nach Anbieter ein ganz anderer. Da steht ein Mailchimp neben dem Enterprise-E-Mail-Tool, genau. Und wird erstmal mit der gleichen Logik bewertet. Und vor allen Dingen bei guten, also jetzt nicht bei ganz einfachen Tools. Also ich sag mal jetzt nicht so kleine Seitentools, die jetzt sozusagen keine grobe Komplexität haben, da kannst du vielleicht noch Vergleiche anstellen. Ansonsten ist es ja immer sehr stark abhängig davon, was will die Firma damit machen, wie sieht der Rest des Setups auch aus, welche Tools existieren drumherum, wie sieht das Team aus, wie erfahren ist das, wie groß ist das. Das musst du ja eigentlich alles einbeziehen. Wenn wir auch mit Kunden sprechen und wie so Software-Einkaufsprozesse funktionieren oder auch mit Beratern, die diese begleiten, dann geht das immer bei der Erstellung von so einem RFP, so einem Anforderungskatalog, also Request for Proposal, immer sehr stark wirklich darum zu verstehen, was sind eigentlich unsere Anforderungen. Und genau diese Tiefe, die kannst du ja nicht abdecken auf so einer Review-Plattform. Ich finde sie gut in der frühen Phase von so einem Einkaufsprozess als Inspirationsquelle. Also so wie wir eben gesagt haben, diese Reports von Gartner Forrester zum Beispiel sind gut, um überhaupt erstmal einen Einblick dazu bekommen, was sind eigentlich so die großen Anbieter in diesem Markt, die es da so gibt. Kann man sich dann nochmal das Thema G2Crowd, Capterra, OMR Reviews anschauen, um zu sehen, welche weiteren Anbieter gibt es da vielleicht noch? Gibt es da irgendwie so Rising Stars, die ich auf dem Schirm haben sollte, die super bewertet sind? Muss ich schon genau gucken, passt das für mich auch tatsächlich von der Unternehmensgröße und von meinen Anforderungen? Aber ich glaube, ich kriege einen bisschen breiteren Blick auf den Markt an der Stelle, und dafür ist es nicht schlecht, da alleine darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, das wäre mutig.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht nicht die abschließende Entscheidung wirklich alleine darauf fußend irgendwie getroffen wird, aber allein die Entscheidungsvorbereitung, allein wie so eine Shortlist zustande kommt oder von mir aus auch die Longlist, das finde ich schon sagen wir mal, im Ansatz gefährlich, wenn hinten raus ja keine qualitative Verbesserung der Bewertung irgendwie stattfinden kann. Es gibt ja auch gerade bei Software-Technologie, wie du selbst gesagt hast, gibt es ja sehr, sehr viel Unsicherheit. Es ist ein Investitionsprozess, der riesige Konsequenzen hat für meine komplette Marketingorganisation, für den kompletten Prozess. Und vor allen Dingen gibt es ja deutlich mehr wahrgenommene Risiken als Chancen. Ne? Also ich glaube, wir haben uns bei einer anderen Gelegenheit mal über die Halbwertszeit von so einem Software-Einführungsprozess irgendwie unterhalten. Das ist die beste Möglichkeit, um seinen Job auch mal zu verlieren. Also gerade im Enterprise-Segment. Das heißt, Risikominimierung ist sicherlich höher im Fokus, gerade bei unsicheren Unternehmen, als wirklich Chancenmaximierung. So. Und da könnten ja diese Orientierungshilfe auch so ein False Friend sein, wenn sie halt irgendwie zu leicht Abkürzungen.
Genau. So, ich glaube, es ist auch eine andere Zielgruppe, ne? Also so auch für einen Gartner, das ergänzt die, also ist glaube ich ein Tool, was nicht von den gleichen Nachfragern oder auch bei Anbietern überschneidend sicherlich, aber insbesondere nicht von den gleichen Nachfragern genutzt wird, sondern das ist für die so ein bisschen genau, den Markt einmal heruntergehen von den ganz großen Unternehmen und eine Lösung zu haben, wo sie ihr Wissen und ihre Kompetenz auch ausspielen können und ihre Marke ja teilweise auch für Unternehmen, die kleiner sind, die sich halt nicht solche Gartner-Lizenzen auf Nachfragerseite leisten können. Und das war so deren Move in den Markt rein. Das macht auch Sinn, aber ich sehe das wie du. Also da gibt's viele Themen, die da schwierig sind. Es ist eine größere Breite von den Anbietern, auch von den Kategorien. Also Gartner fokussiert sich ja schon auch bei den Reports, die sie machen, auf so größere Kategorien, wichtigere Kategorien. Du hast
das sind Sammelbecken, ne? Ja, muss man echt sagen, die sind ja auch nicht ganz überschneidungsfrei. Ne?
Genau. Also. Und genau, bei jedem, sozusagen, genau, jeder, du findest zu jeder neuesten Softwarekategorie, die da irgendwie mal irgendwo aufgetaucht ist, findest du da eine Übersichtsseite mit Anbietern und genau das, was du gerade sagst. Du siehst aber auch, dass ein Anbieter dann irgendwie bei 10, 20, 30 dieser Kategorien auftaucht am Ende. Ja, und ich habe es tatsächlich für eigene Softwareentscheidungen, die wir für unsere Firma treffen wollten, auch mal genutzt. Und ich bin immer ab einem gewissen Zeitpunkt gescheitert, weil ich gedacht habe, das ist so unübersichtlich, es fehlt der Kontext. Und diese Reviews, das liegt auch daran wieder ran, ähnlich wie bei Gartner, wie viel investierst du da rein, so eine Relationship zum Analysten zu bauen, ist es bei diesen Profilen, hat auch echt ganz stark, wie gut managst du dein Profil, wie bringst du deine User dazu, diese Reviews zu hinterlassen, wie stellst du auch sicher, dass du keine schlechten Reviews kriegst zum Beispiel, also das ist auch, außer ein gutes Produkt zu haben, aber das ist, so einfach ist es nicht, sondern du siehst es an vielen Profilen auch, einige sind haben sehr viele Bewertungen, mit sehr viel guten Bewertungen auch, mit sehr ausführlichen Texten auch dazu. Und dann gibt es Profile von gar nicht so kleinen Anbietern, die haben kaum Reviews, schlechte Reviews, ohne Text drin. Also du musst das wirklich auch managen als Anbieter an der Stelle. Aber trotzdem, von der Nachfragerseite, ich finde es nicht so einfach tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch das Incentivierungsmodell auf den Classifieds, also auf den Capteras und G2s und auch bei OMR Review, finde ich nochmal echt kritisch, weil ich weiß nicht, also, weil ich glaube, aus Behavioral Economics wissen wir, dass ein 20-Euro-Gutschein nicht die finale Motivation sein können, um es wirklich einen qualitativ relevanten Input zu schreiben. Oder umgekehrt, derjenige, der für 20 Euro die Zeit hat, sich wirklich anderthalb Stunden hinzusetzen und qualifizierten Reviews zu schreiben und das auch darf. Ja? Mhm. Das sind ja teilweise auch interne, die man damit zwangsläufig preisgibt. Also da sehe ich jede Menge Fragezeichen, aber ist nicht mein Problem. Oder umgekehrt, das sind ja super erfolgreiche Geschäftsmodelle. Ne? Also G2 ist ja, glaube ich, substanziell hoch bewertet. Und das kommt ja daher, dass Unternehmen unter anderem wie ihr da eine ganze Menge CPC hintragen und auf der anderen Seite viel Orientierung notwendig ist, um Softwareentscheidungen fällen zu können.
Also ich glaube, da wird viel Geld hingetragen und auch viel Geld verdient. Ich kann dir aus unserer Erfahrung sagen, dass der Impact für uns trotz Geld ausgeben sehr überschaubar ist.
Mhm. Ihr seid ja jetzt aber auch ein Tool, was jetzt irgendwie kein Massenprodukt ist. Das ist jetzt nichts etwas, was ich eine SaaS-Lizenz, wo ich dann irgendwie 40 Euro pro Seat und Monat irgendwie zahle, sondern ihr seid ja eher auf der komplexeren Seite gebaut, was typisch für eine CDP ist. Aber es gibt ja auch noch andere, so der ESP oder der das einfache Shop-System als Beispiel verkauft natürlich viel, viel größere Mengen für ein kleineres Ticket als ihr. Ne?
Genau, ich glaube, dafür könnten solche Plattformen sogar Sinn machen. Mhm. Sie sind leider nicht so richtig gestrickt, glaube ich, dafür, um das zu ermöglichen, weil sie halt dieses bunte Sammelbecken von allen Anbietern sind. Mhm. Eigentlich müsste man, aber in so gewissen Bereichen, zum Beispiel E-Mail-Tools für kleine Unternehmen oder kleinere Unternehmen noch. Also wenn man da so ein Mailchimp hat und einen SendGrid und einen SendBlue und wie sie alle heißen heutzutage, die sind ja alle relativ vergleichbar. Und sozusagen, genau. Und da eine gute Übersicht mal zu haben, wo vielleicht auch insbesondere die Unterschiede nochmal deutlich werden, sei es beim Preis, aber auch in Funktionalitäten, die der eine anbietet und der andere vielleicht nicht. Ich glaube, dafür gute Übersichten zu haben, das ist schon hilfreich. Ich weiß am Ende gar nicht, ob die so dynamisch sein müssen, wie denn diese Plattformen überhaupt sind oder ob das viel einfacher auch gehen würde am Ende. Mhm. Aber ich glaube, da hast du noch am ehesten eine Vergleichbarkeit. Bei unseren Prozessen oder Verkaufsprozessen geht es natürlich auch um die Software, aber es geht auch um solche Themen wie Implementierung, klar, Service und solche Themen. Und das kannst du über solche Vergleichsplattformen gar nicht abdenken.
Ja, das ist ja hoch individuell und hängt ja immer sehr stark auch vom Nachfrage ab. Ne? Ja. Okay, das verstehe ich. Wenn du jetzt, ich höre bei dir raus, dass du dein Geld jetzt da nur sehr sparsam hinträgst. Wie sieht denn bei euch der Lead-Gen oder wie sieht denn euer Paid-Marketing-Prozess aus? Kannst du so ein bisschen uns einen Eindruck geben, wie bei CrossEngage das Paid-Marketing läuft und wie sich so ein bisschen die Budgets verteilen?
Genau, also Paid ist tatsächlich für uns, also das klassische Paid-Marketing spielt eher eine untergeordnete Rolle. Mhm.
Typisch für B2B-Software, ne?
Ja, und insbesondere in solchen Bereichen wie unseren. Das geht sehr viel stärker tatsächlich über Marke an sich auch. Und ich glaube, das wäre eine der Sachen, die wir richtig gemacht haben in den letzten 6 Jahren, dass wir sehr früh gesagt haben, wir bauen auch eine Marke dazu und bauen zum Beispiel mit der Heroes of CRM, was ja auch Konferenz ist, auch eine Community dazu.
Eine richtig gute Konferenz nebenbei, ne? Also ich finde mit die beste im deutschsprachigen oder so im mitteleuropäischen Raum zu CRM-Themen.
Danke.
Genau, da und anbieterübergreifend.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist keine Crossing-Edge-Konferenz, sondern das ist tatsächlich auch eine übergreifende Konferenz. Und da ging es aber auch darum, die Community zusammenzubringen. Also wir haben viel investiert in so Software-Bereiche am Ende auch. Genau, und dann, was gut funktioniert, zum Beispiel sind tatsächlich jetzt auch in Corona-Zeiten solche Themen wie regelmäßige Webinare und dann eine sehr strukturierte Nachbearbeitung auch der Teilnehmer. Das sind so Dinge, die gut funktionieren. Oder auch, genau, so eigengehostete Webinare. Es gibt ja auch welche, in die man sich einkaufen kann. OMR macht das ja auch mit den Masterclasses zum Beispiel. Das sind Kanäle, die sehr gut funktionieren, weil man da auch thematisch direkt tiefer einsteigen kann. Also unser Produkt ist halt so komplex. Wenn ich jetzt eine E-Mail-Marketing-Software einfach nur hätte, dann würde ich auch wahrscheinlich über Paid-Marketing, LinkedIn-Ads, selbst Google-Ads, solche Themen meine Kampagnen fahren. Und das würde sogar Sinn machen. Bei unserem Thema macht es Sinn, von Anfang an ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Content auch rüberbringen zu können. Und dafür eignen sich solche Formate, die halt auch Content aufgeladen sind, also eines Events, Webinare, was da so gibt. Und LinkedIn ist natürlich immer noch die Plattform, wo ich am besten doch auch noch mal ein bisschen mehr Story erzählen kann. Da gibt es ja unterschiedlichste Formate mittlerweile, sei es über Video, was ich dann auch pushe, oder diese PDFs, die du hochladen kannst, die du sofort im Feed durchsliden kannst. Also das sind schon Formate, wo du auch direkt ein bisschen mehr Infos rüber bekommst und auch die der Komplexität unseres Produktes gerecht werden.
So, das heißt also, das ist so eine Art Paid-Content-Distribution, die du halt über viele Channels machst, wo du halt andere Plattformen nutzt, um genau, deine Reichweite
zu ziehen. Das, was über das reine Keyword, würde ich mal sagen, hinausgeht, ja.
Ihr habt ja auch schon so, also mich hat das wahrgenommen, dass ihr auch so Ankonferenzen gemacht habt, also im Rahmen der Demexco, im Rahmen der OMR, dass ihr da nochmal Masterclasses nochmal auf einem Paralleltrack gemacht habt. Macht ihr das weiterhin?
Genau, das machen wir weiterhin. Das wird glaube ich, nach
Wenn es wieder richtige gibt.
Genau, unser Plan ist tatsächlich, sozusagen in der Hoffnung, dass es keine große vierte Welle gibt, dass auch die Heroes dieses Jahr wieder, die Heroes of CRM wieder in live stattfindet in Berlin Ende Oktober. Aber genau, wenn dann die großen Konferenzen wiederkommen vor Ort, werden wir auch wieder solche Off-Events machen. Wir hatten ja jahrelang ein Side-Event bei der Demexco, wie du gerade gesagt hast. Das sind Formate, die für uns tatsächlich gut funktionieren. Und der Verkauf von Produkten wie unseren, die komplexer sind, geht am Ende, wie ich ja schon sagte, auch nicht nur über die Funktionalitäten, sondern halt auch über persönliche Beziehungen. Und insbesondere ist das die Kernfrage für den Käufer, für die Nachfrageseite: Traue ich dieser Firma mit ihrem Produkt und den Leuten, die da arbeiten, zu, dass die mit mir ein erfolgreiches Projekt daraus machen? Und die Frage beantwortest du halt zum Teil über dein Produkt und zum anderen genau über dieses Vermitteln, dass du hier irgendwie ein Wissensträger bist, der denen auch dabei hilft, das Projekt erfolgreich zu machen. Und das machen wir halt dann genau über diese Eventformate zum Beispiel.
Das ist ja auch von der Qualität, also auch von der Wahrnehmung und von der Reaktivität der Gesprächspartner nochmal eine ganz andere Einschätzung, als wenn du jetzt irgendwie nur ein Whitepaper irgendwo dir runterladen kannst.
Ja, absolut, genau. Also solche Whitepaper-Themen, die dann über LinkedIn zu distribuieren, das sind natürlich auch Themen, die man klassischerweise macht. Genau, das gehört dann in diesen Bereich, genau, diese Paid-Content-Distribution.
Okay, verstehe ich. Kannst du die Allokation dann auf den Lead oder auf den Sale, kannst du das dann irgendwie näherungsweise machen oder ist das ein Budget, was
gar nicht so einfach tatsächlich. Genau, die Touchpoints sind echt zahlreich. Also wir versuchen die schon bestmöglich in unserem CRM-System mitzutracken. Das heißt, wenn wir die aus der Online-Kampagne einen Tracking-Parameter haben, dann versuchen wir den schon durchzuschleusen, auch bis nachher in unser Sales-CRM-System. Oder wenn die eine Event-Teilnahme haben oder eine Webinar-Teilnahme. Also das heißt, genau, wir sammeln die Informationen schon. In der Regel ist unsere Erfahrung, dass ein Kunde, der wirklich nachher viel, also sozusagen tief in die Gespräche mit uns geht, dass er eine ganze Reihe von Touchpoints hatte. Dass der an einem Event teilgenommen hat, ein Webinar von uns gesehen hat, dann mal 2 Whitepaper runtergeladen hat, bei unserem Newsletter sich angemeldet hat. Das heißt, genau. Und dann ist die Frage, so Last-Touchpoint, Last-Click macht da am Ende wenig Sinn, weil es einfach, genau, es ist Nurturing und am Ende, klar, gibt es irgendwann den initialen Punkt, wo er sagt, jetzt will ich mal eine Demo haben, aber eigentlich zahlen auch die Touchpoints vorher sehr stark darauf ein, dass das heißt, kannst vielleicht sogar eher noch ein bisschen auf den First Touchpoint gucken. Also was sind wirklich so die Kanäle, die wirklich initial mal diese Kundenbeziehung aufgemacht haben? Eine Attribution von allen Touchpoints zu hinweg. Das macht für uns keinen Sinn, weil dafür einfach auch die Anzahl, die Menge im Vergleich zu B2C-Marketing viel zu klein ist.
Verstehe ich. Wie lange ist bei euch so ungefähr ein Sales-Cycle? Also nicht Sales-Cycle, vom ersten Marketing-Kontakt bis zum Abschluss?
Ja, ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, 3 Monate bis 3 Jahre. Mhm. Also es gibt Unternehmen, die triffst du, wenn sie tatsächlich so ein RFP, also so einen Ausschreibungsprozess schon gestartet haben. Mhm. Und dann gibst du schon die Excel-Datei direkt mit der zweiten E-Mail und dann kannst du da deine Anforderungen einfüllen. Problem ist, wenn du sie dann erst kennenlernst, dann kannst du eigentlich die Ausschreibung auch schon wieder zur Seite legen, weil im Zweifel die schon mal 1, 2, 3 andere Anbieter vorher kennengelernt haben und dann diese Anbieter die Ausschreibung sehr stark mitgeprägt haben. Das heißt, manchmal kriegt man so dann diese klassischen Excel-Tabellen und ich kann die durchgehen und kann dir sagen, Salesforce Sales Cloud, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Service Cloud. Mhm. Die liest du raus irgendwann. Ne?
So, ich kann das nicht nur für, also ich bilde mir ein, das nicht nur für die Anbieterseite zu können, sondern auch für die Implementierungspartnerseite. Ja. Sondern ich kann sagen, welcher Implementierungspartner hat diesen Pitch mit beeinflusst?
Genau, so läuft das dann in der Regel da. Das heißt, in der Regel solltest du sie vorher kennenlernen. Genau, so, dass man 6 Monate oder 12 Monate auch mit Menschen mal spricht, wenn sie jetzt noch keine konkrete Ausschreibung haben, das ist durchaus auch nicht unüblich. So 3 Jahre wäre jetzt schon ein Extremcase. Da muss man schon eine Firma kennenlernen, die eigentlich noch nicht reif genug ist, das Thema aber irgendwie spannend findet, erstmal ihre anderen Hausaufgaben macht und dann langsam irgendwann an den Punkt kommt, dass sie auch bei uns Kunde sinnvollerweise werden kann.
Super spannend. Ihr als B2B-Vertriebler, was nutzt ihr für ein CRM?
Wir nutzen Copper, wie ehemals, glaube ich, Prosper Works. Sehr starke Verknüpfung mit der ganzen Google Suite.
Mhm. Ein Produkt aus der Google G-Capital-Familie.
Ja, genau. Cool. Und die sind von denen auch finanziert. Also hatten auch damals geworben mit hier das bestintegrierte CRM-System mit Google und auch von denen finanziert. Mhm. Mittlerweile ist das ja eher so ein Standard-Feature. Also auch wenn ich mir einen Pipedrive und andere anschaue, haben die mittlerweile auch sehr tiefe Integrationen.
Die waren die ersten.
Genau, in so E-Mail-Systeme rein. Nur als wir uns damals entschieden haben, waren die ersten. Und einer der großen Vorteile ist, was du früher noch kanntest, dieses klassische irgendwelche Deal-E-Mail-Adressen BCC zu setzen, damit die Kommunikation dann auch bei dem Deal direkt reinläuft. Das fällt da halt weg, weil die greifen halt auf die Inboxes zu und orten automatisch den jeweiligen Schriftverkehr, den du hast, in deinen E-Mails zu einem jeweiligen Deal dann auch der Opportunity zu. Und das ist halt super hilfreich, weil du damit wirklich eine vollständige Historie hast. Auch wenn ein Sales-Mitarbeiter dich verlassen sollte, sind die E-Mails weiterhin da. Da kann keiner vergessen, sozusagen diese E-Mail da reinzuschreiben. Und das hat in der Dokumentation und dann auch in der Nachvollziehbarkeit, wie so ein Deal zustande gekommen ist und warum der vielleicht funktioniert oder auch nicht funktioniert hat, große Vorteile.
Total spannend, dass du das sagst. Ich finde Copper auch ein super spannendes Tool. Ich habe mir aus diversen Gründen die ganze Zeit lang mal nur outside in die Entwicklung von CRM-Tools angeguckt, mache ich eigentlich immer noch. Es ist erstaunlich, wie sehr die unterm Radar fliegen. Vielleicht ist das so ein US-Europa-Problem, aber die wahrscheinliche Verbreitung von Copper im Verhältnis zu der Produktreife ist ein totaler Underperformer.
Das stimmt.
Ja. Witzig, ne?
Also in Europa
vor allem. Bei einer Google-Company, ne? Ja, genau. Aber das könnte ja auch echt ich will nicht sagen typisches, aber ein zu erwartendes Problem sein, dass die sich ihre Märkte anders fokussieren.
Genau, also ich arbeite auch noch mit Pipedrive tatsächlich. Mhm. Ich habe für meine ganze Investorenteam habe ich ein Pipedrive für mich alleine noch im
Laufen. Parallel-CRM-System.
Parallel-CRM-System, weil ich die Investorenteam ungern in unserem Sales-CRM-System vermischen möchte. Ja, gute Idee. Und deswegen nutze ich beide parallel und muss aber auch sagen, als europäischer Anbieter ist Pipedrive einfach schon echt ein starker Anbieter.
Sehr gut. Das wird Freund Schresemeier sehr gerne hören. Der war hier in der Folge davor, glaube ich, drin. Wir haben mal ein bisschen CRM-Schwerpunkt. Sehr gut, wahnsinnig spannend. Ich habe schon wieder wahnsinnig viel gelernt. Manuel, was war in den letzten 12 Monaten oder in den letzten 18 Monaten von mir aus deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
Beste Entscheidung sicherlich der Merger mit G-Predictive. Ist ja was wir, genau, worüber wir lange nachgedacht haben, drüber gesprochen haben und uns fehlte, also wir waren ja schon ausgereiftes System, was das ganze Thema so Konsolidierung von Kundendaten anging und dann auch die Entscheidung, welcher Nutzer soll eigentlich welche Kampagne über welchen Kanal bekommen, dafür hatten wir schon viel Software. Okay. Aber die Intelligenz, nämlich wie gut ist diese Entscheidung, die dann da auch getroffen wird, die saß immer vor dem Computer und schwankte damit dann halt auch stark. Und jetzt mit dem Element von G-Predictive, die so ein Predictive Modeling Tool entwickelt haben, womit Customer Lifetime Values oder Abwanderungswahrscheinlichkeiten, also Churn Scores und sowas berechnet werden kann, genau, gibst du da viel mehr Intelligenz mit bei dieser Entscheidung und transformiert unser System von einem regelbasierten System auch zu einem intelligenten System. Und das war sicherlich die beste Entscheidung. Die schlechteste Entscheidung hängt vielleicht damit zusammen, Das war so ein bisschen zu unterschätzen, wie aufwendig dann doch so eine Post-Merger-Integration ist, wenn man zwei Firmen zusammenbringt. Man denkt ja so Elefantenhochzeiten, da weiß man ja, die waren immer aufwendig, Daimler und Chrysler und andere, aber auch so eine, im Gegensatz zu Daimler und Chrysler, bei uns sicherlich eher Mäusehochzeit, also keine Elefantenhochzeit, hat doch auch ihre Komplexität und hat uns schon echt einige Monate begleitet. Und das haben wir an einigen Stellen sicherlich auch unterschätzt, sind jetzt aber glücklicherweise an einem Punkt, dass wir sagen können, da sind wir an einem sehr guten Punkt angekommen und können uns jetzt auch wieder stärker dann auf die Themen konzentrieren.
Super, sagen wir eine konkrete Sache, die du jetzt im Rahmen der Merger, ist ein spannendes Thema. So, gehört auch keiner zu. Und Björn war ja hier auch schon Gast. Wir können ihn gleiche Frage bei der nächsten Gelegenheit auch mal fragen. Was ist so eine Sache, die du sagst, boah, hätte ich das vorher gewusst, da wäre ich ganz anders rangegangen?
Kommunikation. Also wir haben schon gedacht, wir haben viel kommuniziert, aber dann kriegst du immer doch zwischendurch nochmal mit, wie viele Unklarheiten es doch noch gibt. Das heißt, also selbst wo wir dachten, wir kommunizieren schon gut und viel, haben wir eigentlich immer noch unterkommuniziert, würde ich sagen. Also dieses so absolute Überkommunikation an allen Ecken und Enden in so einem Merger-Prozess, glaube ich, was man unbedingt machen sollte. Und dann auch so bei Tool-Nutzung, Tool-Migration, dass da doch dann echt auch viel hinterhängt. Also GPredict hatte Close.io als CRM-System und wir halt Copper an der Stelle, relativ schnelle Entscheidung dann noch gewesen, zu welchem System wir wechseln wollen. Aber alleine, wie viele Wochen, Monate, das trotz externer Unterstützung sogar gedauert hat, bis wirklich die G-Predictive-Historie, die sogar noch länger war, als die wir hatten, jetzt in unserem System war, wir ein System hatten, das hat schon echt lange gedauert.
Witzig. Und das einer, der auch sein Geld damit verdient, das ist ja viele komplexe CRM-Projekte.
Und du bist ja in der Zwischenzeit ja noch erstmal im Blindflug, weil du die Zahlen nicht mehr an einem Ort hast. Ja. Das heißt, du kannst deine Reporting schlechter bauen und solche Geschichten. Also das merkt man.
Richtig gut. Habe ich jetzt auch noch mal aus der Praxis richtig viel mitgenommen. Lieber Manuel, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Heroes of CRM, wenn ich wieder kommen darf. Und ich hoffe, dass das wieder live stattfinden wird. Ich wünsche dir für dein Lead-Gen- und Sales-Prozess ganz viel Erfolg. Und ich bin sicher, dass wir über die Foresters und Gartners dieser Welt in der nicht allzu fernen Zukunft wir bald wieder sprechen werden. Super. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Erik. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.